Die sogenannte Gesellschaft für Freiheitsrechte liefert dem System 1000 Seiten Gründe, um die AfD zu verbieten. Doch auf eins weiß, die Untersuchung war alles andere als unabhängig. Denn finanziert wurde das Gutachten durch Soros, Campact und Co. Die Hitzehysterie greift um sich. Jetzt fordert der erste Wetterforscher sogar den Einsatz der Bundeswehr. Und Zensur von Citizen Vigilante. Musk durchbricht Schweigespirale. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum Schwerpunkt des Tages kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Freitag. Und die beginnen mit einer guten Nachricht. Die Ärztin Bianca Witschel wird offenbar vorzeitig aus der Haft entlassen. Das berichtet der Telegram-Kanal der Partei Freie Sachsen unter Berufung auf Witschels Rechtsanwalt. Demnach soll ihre Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten nach Verbüßung von 2/3 zur Bewährung ausgesetzt werden. Damit könnte Witschel bereits in der kommenden Woche das Gefängnis verlassen. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft bereits ein weiteres Verfahren gegen die Medizinerin angekündigt. Dabei strebt sie nach Angaben ihres Rechtsanwalts eine Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren an. Erst am Donnerstag hatten hunderte Menschen vor der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz gegen die Inhaftierung Witschels demonstriert. Am Brandenburger Landtag herrschte heute Vormittag großer Andrang. Viele Bürger wollten den ersten öffentlichen Auftritt von Sucharit Bhakti seit längerer Zeit selbst miterleben. Der Professor für Mikrobiologie war als Sachverständiger in die Corona-Enquete-Kommission des Landtags eingeladen worden. Thema der Anhörung waren die Grundlagen der Impfprävention, Impfkampagne, einrichtungsbezogenen Impfpflicht und G-Regeln. In seinem Vortrag ging Bhakti ausführlich auf die Entwicklung der sogenannten Impfstoffe im Jahr 2020 ein. Er sprach über die Profitinteressen der Pharmakonzerne und erinnerte an die Zusammenarbeit der Politik mit dem US-Milliardär Bill Gates. Dennoch zeigte sich Bhakti optimistisch für die Zukunft.
Wer weiß noch nicht von dem historischen Auftritt von Bill Gates, der in Anwesenheit von Merkel verkündete, wir werden 7 Milliarden Weltbürger mit der Impfung schützen. Vor was? Vor dem selbst erschaffenen Gespenst. Wenn aber nicht schützen, für was denn sonst? Die schlichte Antwort: für Macht und Geld. Unendlich viel Geld, das uns genommen wird und in die Taschen der Meisterplane fließen. Nun aber ist die Stunde der Wende gekommen, meine Damen und Herren.
Mehr über das Comeback von Sucharit Bhakti und seinen Auftritt in der Corona-Enquete-Kommission inklusive eines exklusiven Interviews sehen Sie am Montag in den Nachrichten auf 1. Der Meteorologe Carsten Brandt fordert wegen der aktuellen Hitzewelle sogar einen Einsatz der Bundeswehr. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er wörtlich: Es müssen jetzt Kühlzentren bereitgestellt werden. Notfalls muss die Bundeswehr ran. Ich erwarte von der Politik, dass sie sich kümmert und die Hitzewelle zur Chefsache macht. Ein Einsatz der Bundeswehr im Inland ist nach dem Grundgesetz allerdings nur unter engen Voraussetzungen möglich. Brandt hält seine Forderung angesichts der hohen Temperaturen dennoch für gerechtfertigt. Mit Blick auf mögliche Höchstwerte von mehr als 40 Grad Celsius am Wochenende warnte er zudem: Leute, bleibt möglichst zu Hause. Draußen ist es zu gefährlich. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass Temperaturen von mehr als 40 Grad im Sommer in beliebten Urlaubsländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten oder Tunesien seit Jahren zum Alltag gehören. Größere Katastrophen bleiben dort dennoch aus. Im September wird in gleich 3 Bundesländern gewählt. Dabei könnte die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und sogar in Berlin stärkste Kraft werden. In Sachsen-Anhalt gilt selbst eine absolute Mehrheit der Mandate nicht mehr als ausgeschlossen. Diese Aussicht sorgt bei den übrigen Parteien und Teilen der sogenannten Zivilgesellschaft für wachsende Nervosität. In diesem Zusammenhang steht auch ein Gutachten der Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte, das am Donnerstag vor dem Bundestag vorgestellt wurde. Auf mehr als 1000 Seiten führen die Autoren Argumente auf, die aus ihrer Sicht ein Verbot der AfD rechtfertigen sollen. So werfe man der Partei unter anderem vor, politische Gegner juristisch verfolgen zu wollen und einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu vertreten. Der Leiter der Rechtsabteilung der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Vichan Muini, betonte zugleich, seine Organisation arbeite vollständig unabhängig.
Zu diesem Ergebnis sind wir gekommen auf der Grundlage eines Gutachtens, das finanziert wurde allein durch private Spenden. 20.000 Einzelpersonen haben dazu beigetragen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte selbst ist nicht staatlich finanziert.
Formal ist diese Aussage zutreffend. Hinweise auf eine unmittelbare staatliche Finanzierung der Gesellschaft für Freiheitsrechte gibt es nicht. Allerdings wird die Organisation von mehreren Stiftungen unterstützt, die selbst politische Ziele verfolgen. Zu den Förderern zählen nach eigenen Angaben unter anderem die Open Society Foundations des US-amerikanischen Spekulanten George Soros, die Stiftung Mercator, die Demokratiestiftung Campact sowie der Digital Freedom Fund. Letzterer wird ebenfalls von der Open Society Foundations unterstützt. Zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren wollte sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte nicht direkt äußern. Auch eine Interviewanfrage von auf1 blieb ohne Erfolg. Allerdings erklärte Muini, es gebe aus seiner Sicht keine Gründe mehr, ein solches Verfahren nicht einzuleiten. auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht die eigentliche Bedeutung des Gutachtens jedoch an anderer Stelle. Er meint, die politische Klasse will sich durch derartige Schriften selbst in ihrer moralischen Überhöhung und der Verachtung der Opposition vergewissern. So sollen die letzten Schranken für einen autoritären Umgang mit Andersdenkenden beseitigt werden. Ein Vorgeschmack darauf könnten die Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt am kommenden Wochenende sein. Gegen die Veranstaltung wird bundesweit mobilisiert, mit dem erklärten Ziel, den Parteitag zu verhindern. Erwartet werden auch Aktivisten aus der gewaltbereiten Antifa-Szene. Dennoch lehnte der Thüringer Landtag einen Antrag zum Schutz des Parteitages ab. Und auch die Erfurter Polizei stuft die Lage bislang überwiegend als friedlich ein. Auf Anfrage von auf1 erklärte eine Sprecherin zwar, man rechne mit der Teilnahme gewaltbereiter Personen. Zugleich heißt es jedoch, der zu erwartende Gegenprotest ist nach derzeitigem Erkenntnisstand grundsätzlich überwiegend friedlich geprägt und wird sich in weiten Teilen aus bürgerlich-linken, zivilgesellschaftlichen sowie gewerkschaftsnahen Teilnehmerkreisen zusammensetzen. Wir gehen im Bereich des Gegenprotestes aber dennoch vom sogenannten zivilen Ungehorsam aus. Unter zivilem Ungehorsam versteht man beispielsweise Sitzblockaden, nicht jedoch Gewalttaten. Unterdessen veranstaltet die AfD-Bundestagsfraktion heute und morgen einen großen Demokratiekongress. Zu den eingeladenen Gästen zählen unter anderem die Politikwissenschaftlerin Ulrike Güron, der Medienwissenschaftler Michael Mein sowie der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Auf den Podien werden außerdem Vertreter verschiedener Medien erwartet. auf1 berichtet für Sie direkt von der Konferenz. In den sogenannten Leitmedien wird die Ermittlung gegen die AfD als unabhängige Untersuchung dargestellt. Doch um von den Geldströmen aus dem Hause Soros und weiteren zu erfahren, müssen Sie auf1 schauen. Dank Ihrer Spende unter www.auf1.tv unterstützen, können wir weiterhin berichten, was Ihnen das System verschweigt. Im Streit um sogenannte Pride-Flaggen in Budapest geht Bürgermeister Gergely Karácsony auf Konfrontationskurs mit der Bevölkerung. Auslöser waren Szenen auf der Elisabethbrücke. Dort hatten Bürger sogenannte progressive Pride-Flaggen entfernt und durch ungarische Nationalflaggen ersetzt. Korachoy kündigte daraufhin an, die Fahnen immer wieder aufhängen zu lassen. Er machte zugleich deutlich, dass er die Bevölkerung zur Akzeptanz der Queer-Ideologie zwingen will. Wörtlich sagte er, wir werden diese Flaggen immer aufs Neue hissen, bis sich endlich alle damit abgefunden haben, dass Budapest eine freie, bunte und tolerante Stadt ist. Der Bürgermeister gehört der Grünen Partei an. Unterdessen kündigt er die Oppositionspartei Mihasang an, mögliche Bußgelder für das Entfernen der Fahnen zu übernehmen. Ihr stellvertretender Vorsitzender Ilöd Novak erklärte, wenn es nach mir ginge, gehören diese Flaggen in den Müll. In ungewöhnlich offenen Worten hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sowohl der Ukraine als auch Russland vorgeworfen, sein Land in den Krieg hineinziehen zu wollen. Die Äußerungen fielen bei einem Treffen mit russischen Regionalpolitikern in der Hauptstadt Minsk. Dabei erklärte Lukaschenko zunächst wenig überraschend.
Hier, wo Sie sitzen, saßen vor kurzem Vertreter von Selenskyj. Ich sagte zu Ihnen ganz klar, Jungs, überbringt eurem Präsidenten. Wenn er glaubt, dass er mit uns in so einem Ton reden und uns noch in den Krieg hineinziehen kann, dann muss er verstehen, dass sich die Qualität des Krieges schlagartig ändern wird. Das wird ein ganz anderer Krieg sein.
Für Aufsehen sorgten jedoch seine anschließenden Worte, denn auch Moskau warf er vor, ein Interesse an einer Kriegsbeteiligung von Belarus zu haben.
Auch der russische Botschaft in Belarus sollte hier keinen entsprechenden Prozess einleiten. Ich habe dieses Thema 1000 Mal mit dem russischen Präsidenten durchdiskutiert. Wie sollen wir hier gegen die Ukrainer kämpfen, wenn auf der anderen Seite uns hauptsächlich Territorialtruppen gegenüberstehen? Sollen wir auf die ganzen Maschinisten, Melkerinnen und Arbeiter schießen, die gegen uns nicht kämpfen wollen? Wir wollen ebenso wenig gegen die Ukrainer kämpfen.
Beobachter werten diese Aussagen als ungewöhnlich deutliche Warnung an den Kreml. Lukaschenko unterstellt Moskau damit, nicht nur Belarus in den Krieg hineinziehen zu wollen. Er deutet zugleich an, dass ein solcher Konflikt vor allem die Zivilbevölkerung treffen würde und der Kreml das auch wüsste. Belarus gilt als enger Verbündeter Russlands. Gleichzeitig hat Lukaschenko in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er das Bündnis nicht als Unterordnung unter Moskau versteht. Die Zensur des migrationskritischen Films Citizen Vigilante wird durch die deutschen Systemmedien weitgehend verschwiegen. Bis heute Vormittag fand unsere Redaktion keine entsprechende Meldung in den öffentlich-rechtlichen Formaten. Auch der Spiegel, die Bild, die Frankfurter Allgemeine oder die Zeit verweigerten bisher eine Berichterstattung. Lediglich die Bild-Schwesterzeitung Die Welt veröffentlichte einen Artikel, der allerdings hinter der Bezahlschranke verborgen wurde. Wer sich aber ein eigenes Bild des zensierten Films machen will, kann das ab sofort dennoch tun. Denn niemand anders als der Billionär Elon Musk stellte den Film am Donnerstagnachmittag kostenfrei zur Verfügung. Das umstrittene Werk kann in englischer Sprache für 48 Stunden, also bis Samstagnachmittag, kostenfrei auf dem Ex-Profil des Tesla-Gründers angesehen werden. Besonders bemerkenswert, die Profilsperre wurde für diesen Fall aufgehoben. Der Film ist also auch ohne Anmeldung bei X sichtbar. Mit Stand Freitagmittag wurde der Beitrag bereits 11,5 Millionen Mal gesehen. Die Geschichte folgt einem Mann, der Selbstjustiz an eingewanderten Verbrechern und woken Richtern übt. Die deutschen Sicherheitsbehörden wenden nahezu flächendeckend Maßnahmen zur Mobilfunküberwachung an. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Demnach setzen nahezu alle Bundesländer sogenannte IMS-Eyecatcher ein, die einem Handy die Verbindung mit einem Mobilfunkmast vortäuschen. So kann der Standort des Geräts ermittelt, aber auch Gespräche mitgehört werden. Lediglich Bremen, Thüringen und Sachsen-Anhalt setzen die Technik offenbar nicht ein oder haben das zumindest im abgefragten Zeitraum nicht getan. Dazu kommen allerdings noch eigene IMS-Eyecatcher der Bundesbehörde, wie dem Bundeskriminalamt, dem Zoll oder der Bundespolizei. In der Antwort sind allerdings keine Angaben zur Verwendung durch die deutschen Geheimdienste, wie den Verfassungsschutz oder den Bundesnachrichtendienst enthalten. Diese Informationen stuft die Bundesregierung als Verschlusssache ein. Das tatsächliche Ausmaß der Überwachung könnte also noch größer sein. Der Amokfahrer von Magdeburg, Taleb al-Abdul Mosen, ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Magdeburg stellte zugleich die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Damit dürfte al-Abdul Mosen nicht wieder auf freien Fuß kommen. Der Mann aus Saudi-Arabien war im Dezember 2024 mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt gerast. 6 Menschen starben. Mehrere hundert wurden verletzt. Nach der Tat kritisierten Beobachter unter anderem, dass Behörden ein mögliches politisches oder religiöses Motiv des Täters weitgehend ausgeblendet hätten. Auch das Gericht sah vor allem persönliche Motive. Und wir kommen zum Interview des Tages. Die deutsche Autorin Edda Mink ist ihrem Publikum vor allem durch ihre Ruhrpott-Krimis bekannt. Bei ihrem jüngsten Werk, einem historischen Roman, machte sie jedoch eine unerwartete Erfahrung. Obwohl der Begriff Neger ausdrücklich im historischen Kontext verwendet wurde, verlangte die Vertriebsplattform nach ihren Angaben, das Wort aus dem Buch zu streichen. Edda Mink sieht darin einen Fall von Zensur. Gestern habe ich mit ihr über diesen Vorgang gesprochen.
Also ich habe wie üblich bei BOD meine Unterlagen hochgeladen, sprich Manuskript formatiert, Cover, Design, alles hochgeladen, bekam dann einen Brief und darin hieß es, ich solle mich telefonisch melden. Dann wurde mir erklärt, sie drucken es nicht, weil das Wort Neger vorkommt. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses Buch, dieser Krimi ist eine lustige, humorige Hießgeschichte, also ein Gentleman-Dieb 1923, Côte d'Azur. Also das muss man sich dazu vorstellen. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum dieses Wort Neger da nicht vorkommen darf, weil man hat es ja zu der Zeit im Zeitkontext vollkommen normal benutzt. Das hatte überhaupt keine rassistische Konnotation. Ne? Und wenn ich hätte rassistisch sein wollen, dann hätte ich das ganz böse N-Wort benutzen müssen, Nigger oder eben Kaffer oder sogar Schwarzer. Das war nicht schön damals. Ne? Und ich wollte halt da mal bei der Wahrheit bleiben, wie es damals so war. Das ist alles. Und das durfte ich nicht. Und es wurde mir auch mitgeteilt, auch wenn es im Kontext steht und selbst wenn es eine rassistische Figur wäre, nein, sie drucken es einfach nicht mehr. Das ist irgendwie das Ding, sie drucken es nicht mehr.
Vielleicht gehen wir noch etwas mehr ins Detail. In welchem Kontext genau hat Ihre Figur jetzt das Wort Neger verwendet?
Ja, es geht um einen Dialog und ich kann einen davon, das sind 2 Dialoge, die sind ganz schlicht. Der eine heißt, ich muss jetzt gucken, und wo sind deine Zofe und deine letzten beiden Männer, der Chinese und der Neger, mit meinem Halbbruder auf dem Schiff nach Amerika? Das ist es. That's all.
Und das ist auch.
Und der zweite ist so ähnlich. Da wird auch nach diesen 3 Menschen gefragt und da wird gesagt, dass die in New York angekommen sind.
Und das ist jetzt auch die einzige Begründung für die Ablehnung Ihres Buches.
Ja. Ja.
Okay. Was bedeutet denn nun eine solche Ablehnung für einen Autor im Selbstverlag? Ist Ihnen jetzt dadurch oder durch diese Ablehnung ein großer finanzieller Schaden entstanden?
Ja, das hätte passieren können. Ich habe mich natürlich sofort aufgemacht und habe eine nächste Plattform gesucht. Ich habe die angeschrieben, dann eben Tolino bekam wieder dieselbe Aussage. Dann bin ich bei Tradition gelandet, die mir versicherten, dass das allein meine Verantwortung sei. Ja? Und so habe ich es dort veröffentlicht. Aber man muss dazu sagen, das Lektorat kostet eine Menge Geld für dieses Buch, ein professionelles Lektorat. Das sind zwischen 500 und 2000 Euro, je nach Seitenstärke oder auch sogar mehr. Dann dreut sozusagen, ne, am Himmel das Cover. Das kostet auch zwischen 500 und 2000 Euro, vor allen Dingen, wenn man es nicht KI generiert haben will, sondern von einem echten Grafiker, was ich immer mache. Und dann kommt natürlich dazu, wechsle ich den Anbieter, ja, muss ich mein Impressum neu machen, muss ich auch irgendwie das Cover nochmal hinten den Barcode ändern und so weiter. Gut, das hätte ein irrsinniger finanzieller Aufwand werden können. Schlimmstenfalls natürlich, ich kann es gar nicht veröffentlichen, dann sitze ich auf ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro, die nicht mehr generiert werden können.
Doch eine Summe. Jetzt haben Sie am Ende aber noch einen Anbieter für Ihr Buch gefunden. Sind jetzt damit alle Zensurmöglichkeiten ausgeschlossen?
Nein. Tradition, ich weiß gar nicht, wie Sie sich selber nennen, hat mir zwar versichert, es ist meine Verantwortung, aber es kommt dann noch dazu, dass der Drucker Einwände haben könnten. Also der Drucker könnte Einwände haben, dieses Buch zu drucken, weil bei dem dieselbe Political Correctness Schleife läuft, wie eben bei BOD und Tolino. Ne? Das kann sein. Bis jetzt sind die Bücher ausgeliefert worden, soweit ich weiß. Die haben scheinbar nichts dagegen. Sollte es aber, und das ist die zweite Möglichkeit, sollte es aber noch einen Shitstorm geben, weil da jetzt zweimal Neger drin steht, dann behält sich natürlich auch Tradition oder Tradition vor, dieses Buch vom Markt zu nehmen oder mich zu bitten, es vom Markt zu nehmen oder zu ändern.
Das Thema ist also noch nicht durch. Sie haben jetzt auch ganz kurz die KI angesprochen. Dazu jetzt die nächste Frage. In Ihrer Kommunikation mit den Anbietern wurde eben mehrfach der Einsatz von KI erwähnt. Entscheidet inzwischen die künstliche Intelligenz, was Menschen schreiben dürfen?
Sagen wir mal so, bis jetzt ja nicht. Die KI ist ja gefüttert von dem, der sie benutzt. Und er hat sie gefüttert mit dem Wort Neger oder Kaffer oder was auch immer sie noch da reinfüttern, bei dem die KI dann, wenn sie das den Textblock kontrolliert, dann drauf zuckt. Also sagen wir mal, da geht eine rote Lampe an. Und dann ist klar, aha, da hat jemand das benutzt und dann wird man eben kontaktiert und dann wird gesagt, nee, das wollen wir nicht, das drucken wir nicht, denken Sie sich was anderes aus. Ja, also Gnade uns, wenn die KI anfängt, selber zu entscheiden, was gedruckt werden darf und was nicht.
Und was Edda Mink angesichts wachsender Zensurmaßnahmen jungen Autoren raten würde, sehen Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Anders als im Rest des deutschen Medienbetriebes gibt es bei Auf1 keine Sprechverbote und wird es auch nie geben. Wir trauen unseren Zuschauern zu, sich stets eine eigene Meinung zu bilden. Mit einem Klick auf das Spendenformular unter der Sendung können Sie diesen Ansatz unterstützen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend sowie ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.